Jetzt könnte man also noch in die Kinderstunde gehen, wenn man das möchte. Ja? Es könnte sein, dass es uns nach dem Text so geht, dass wir denken, oh, wäre ich lieber dahin gegangen. Das sage ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ihr werdet nachher wissen, warum. Ich habe vorhin gesagt, ich bin mal kurz hier auf dem, also so als Zwischenstation, einmal kurze Zwischenlandung, bis wir wieder abheben zur Jungscha-Freizeit. Wäre toll, wenn ihr dafür mitbetet. Wir haben 19 Kinder aus unserem Dunstkreis hier, aus Ratzeburg mit. Ich hatte zwar um 20 gebeten bei Jesus, aber irgendwie hat er sich das Recht vorbehalten, das selber zu entscheiden. Das darf er dann meinetwegen, er macht das immer besser. So, und auf dem Teamcamp ging ja dann die Weltmeisterschaft zu Ende. Also während des Teamcamps. Ein Trauerspiel für alle Fußballfans. Für die, die sagen, endlich geht das Leben weiter, ist das eine Freude. Interessant allerdings eine Anekdote, die mir einer der Mitarbeiter erzählte. Der wurde mal bei einem Fußballspiel, also das ist auch ein recht eingefleischter Fußballfan, und er wurde mal bei einem Fußballspiel mitten in der Nacht von seinem Vater aus dem Bett geholt. Er ist noch zu jung gewesen, um das Spiel zu gucken, aber dann gab's Elfmeterschießen. Und da hat sein Vater ihn, das habe ich noch selber noch nie erlebt, doch tatsächlich aus dem Bett geholt. Seine Frau verbietet ihm das bei seinen Kindern, sagt er. Die sollen dann weiter schlafen. Aber das hat er seinem Vater hoch angerechnet, dass er ihn geweckt hat. Wahrscheinlich ist das eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen man sich freut, wenn man geweckt wird. Also so, nachdem man sich berabbelt hat vielleicht. Normalerweise ist so ein Wecken für uns ja auch unangenehm. Heilfroh war er aber. In dem für heute vorgesehenen Predigttext gibt es auch, mal wieder muss man sagen, gibt es ja öfter, einen Weckruf. Mal sehen, wie wir darauf reagieren. Der betrifft unser Leben viel mehr als ein Fußballspiel, was ja doch, sage ich als Fußballer, relativ unwichtig ist. Wir sind eingeladen, heute Morgen uns aufwecken zu lassen, auch wenn wir schon längst auf den Beinen stehen und vielleicht auch relativ wach sind. Uns fürs Leben aufwecken zu lassen. Die christliche Gemeinde in der griechischen Hafenstadt Korinth hatte engen Kontakt zu dem Mann, durch den sie entstanden war, nämlich dem Missionar Paulus. Und sie waren stolz. Der Heilige Geist hat ihnen so Begabungen geschenkt, über die wäre jetzt ein anderes Mal zu reden. Und sie fanden also, sie sind von Gott so beschenkt, das ist doch richtig genial, sie müssten ja auch was ganz Besonderes sein. Dass sie was Besonderes sind, hat Paulus ihnen auch immer wieder dann zugesprochen in seinen Briefen. Allerdings nicht so, wie sie meinten, als eine Qualität, die sie an sich haben. Denn er muss an anderer Stelle auf Dinge hinweisen, die ziemlich traurig sind. Wo der Lebensstil, den diese Gemeinde gepflegt hat, überhaupt nicht der Liebe Gottes entsprach, von der sie eigentlich lebten. Gerade noch in den Texten vorher, bevor unser Abschnitt kommt, den ich vortragen möchte gleich, geht es darum, dass Christen gegeneinander vor ein weltliches Gericht gehen. Und das war für Paulus völlig unmöglich. Ihr werdet mal die Welt richten miteinander. Jetzt wollt ihr die Menschen, die nicht glauben, dazu einsetzen, unter euch irgendwas schlichten zu können? Lasst euch doch lieber übers Ohr hauen, sagt er. Wäre ein anderes spannendes Thema, dem widmen wir uns heute nicht, aber ich muss das einleitend sagen, weil jetzt nämlich der Wecker klingelt. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 6 die Verse 9 bis 14 und 18 bis 20. Die Auslassungen werde ich zwischendurch erklären. Oder wisst ihr nicht, schließt Paulus gleich an, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Klingelingeling. Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Ja, davon konnten die Christen in Korinth vollmundig sprechen, dass sie ja Jesus Christus gehören. Aber nun muss Paulus darauf hinweisen, wer Christus gehört, der gehört ihm auch mit seinem ganzen Sein. Deshalb teilt euch doch nicht länger auf mit eurem Verhalten, so als könntet ihr den Menschen in Stücke schneiden und der eine Teil könnte ruhig das machen und der andere ruhig das, als ob euch das irgendwie das Leben bringen würde. Seid ganz Sein, sagt Paulus. Das ist auch der Titel unserer Predigt, so ähnlich jedenfalls. Ganz Sein. Ganz Sein heißt also ungeteilt. Sein, ja, Dasein, Leben. Man könnte auch sagen, ganz Sein. Also ganz und gar mit allem, was ich bin und habe, ihm gehören. Um beides geht es in der Predigt. Und ich möchte das in drei Abschnitten versuchen auszuführen. Das erste, zum Reich Gottes gerettet. Das zweite, zum ewigen Leben befreit. Und das dritte, zur Ehre Gottes freigekauft. Zum Reich Gottes gerettet. Wisst ihr nicht, schreibt Paulus. Wisst ihr nicht. Ja, natürlich wissen wir, Paulus. Ja, aber wo sieht man es denn? Das gibt so Dinge, die im Hinterkopf sehr wohl ihren Platz haben. Manchmal vielleicht auch im Vorderkopf. Wir können auch vollmundig von Dingen sprechen. Aber wie habe ich das in meiner Ausbildung mal gelernt? Der Weg vom Kopf zum Herz kann die längste Strecke auf dieser Welt sein. Deshalb sagt Paulus, wisst ihr nicht. Vergessen ist überhaupt in Glaubensdingen, in geistlichen Dingen für unser ganzes Leben eigentlich eine schlimme Sache. Und damit meine ich nicht Menschen, die eine Krankheit kriegen und dann vergessen. Da hat Gott ganz andere Wege. Ich meine, wenn man bei vollem Bewusstsein sozusagen vergisst, wovon man lebt und worauf es ankommt. Diese Christen leben im Widerspruch zu ihrer von Gott geschenkten Existenz. Diese Sachen, die Paulus hier anführt, einzelne Bezeichnungen für Menschengruppen, stammen alle aus der griechischen Kultur. Mit denen waren diese Christen ständig konfrontiert in dieser Hafenmetropole. Und offensichtlich haben sie sich auch von diesen Dingen einfangen lassen. Und nun sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten, das heißt Menschen, die nicht so leben, wie es ihrer Beziehung zu Gott entspricht, das ist ja ungerecht. Man muss das wegholen von, da ist einer ungerecht, dem einen gibt er zwei, dem anderen drei Äpfel. Das ist nicht gemeint. Sondern ungerecht ist jemand, der nicht der Beziehung entsprechend lebt, in der er in diesem Fall zu Gott steht. Dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden. Ein Mensch, der der Beziehung zu Gott nicht entsprechend lebt, wird im Königreich Gottes nicht dabei sein, sagt Paulus. Naja, Paulus wusste ja noch nicht, dass wir das heute nach 2000 Jahren ja längst besser wissen als Christen. Ja, hat sich ja längst breit gemacht. Und ich rede jetzt nicht von unserer evangelischen Kirche. Ja, eine Hölle gibt's ja gar nicht. Und da kommt auch niemand rein. Man müsste nur mal ein bisschen theologische Literatur lesen, dann merkt man, wie große Schwierigkeiten wir damit haben. Das würde ja ein furchtbares Gottesbild sein, wenn er Menschen ausschließt. Und schon haben wir uns das zurechtgebastelt. Gott darf nur so sein, wie wir uns das vorstellen. Und wie wir das haben wollen. Als ob uns das irgendwas hilft. mache die Erfahrung immer wieder mit meinen Kindern. Ähnlichkeiten zu hier anwesenden Personen sind rein zufällig. Ich werde auch nichts von euch erzählen, keine Angst. Ich erzähle nur von mir. Ja, man merkt das ja als Eltern, wenn man inkonsequent ist. Das heißt, man sagt Dinge und macht sie nicht. Dann hilft es den Kindern ja nicht. Im Gegenteil, die verkrümmen dabei. Das wird alles ungesund. Oder wenn man schon mit seinen eigenen Kindern nicht fertig wird und nicht durchsetzen kann, wenn man sagt Nein, dann werden die nicht etwa gesunde Menschen. Weil die ja alles dürfen. Ich bin ja so froh, allerdings die anderen Erscheinungen sind ja auch nicht alle viel besser, dass die anti-autoritäre Erziehung gar nicht mehr so weit reicht eigentlich heute. Man hat das längst gemerkt, irgendwie kommt da auch nichts Gutes bei raus. Kinder brauchen Grenzen. Spätestens wenn die Kinder Hilfe brauchen, ist ja die Frage, an wen wenden sie sich eigentlich? Ich wende mich doch nicht an einen Vater, der schon mit mir nicht fertig wird. Wie soll denn mit dem, vor dem ich Angst habe, auch noch fertig werden? Wie soll das denn gehen? Das ist schon spannend. Das sind nun mal so ganz menschliche Dinge, die deutlich machen, wir haben nicht mal etwas davon, wenn wir uns da so einen Gott so schön klein hacken. Und er darf nicht anders sein, als wir das denken. Paulus hat sich Gott so vorstellen lassen, wie er ist, nämlich wie Gott sich uns vorgestellt hat. Und als ein Jude ist er sehr wohl zu Hause im Alten Testament und in den Berichten über den Weg, den Gott mit dem Volk Israel gegangen ist, und weiß, und es ist das Beste für uns Menschen, dass man Gott nicht auf der Nase rumtanzt. Der lässt nicht mit sich machen, was man will. Sondern der will unter allen Umständen und um jeden Preis das Gute für uns. Und wenn er dann sagen muss, da kannst du leider nicht mitmachen. Denn das, was von dir kommt, ist nicht gut. Wir müssen das ja ganz vorsichtig. Ich kann jetzt hier keinen Vortrag über diese Thematik weiterhalten. Gerne bitte im persönlichen Gespräch oder sagt mir Bescheid, wenn das im Bibelgespräch vorkommen soll. Da haben wir sowas allerdings öfter. Wir sind im Moment gerade im ersten Johannesbrief. Wer nicht da war, hat was verpasst. Man sollte dann spätestens jetzt kommen. Kann ich nur noch mal einen Werbeblock hier schnell einschalten. Die Gespräche sind so toll. Ja, wir können jetzt nicht so richtig über die Hölle sprechen. Das würde den Rahmen sprengen. Allerdings ist ja bei der Hölle das Schlimmste nicht, dass man irgendeine Aussicht vor sich hat, die keiner will. Das ist ja nicht das Schlimme. Ich möchte auch niemanden mit der Hölle in den Himmel treiben. So nach dem Motto, ich will das Schlechte nicht, dann nehme ich halt Gott. Ja, ist ja laufend passiert. Ich kann verstehen, dass man deshalb Probleme mit dem Reden von einem Verderben, von einem ewigen Verderben, von einem Ausschluss von Gott und so weiter kriegt, wenn immer nur gesagt wird, du, und jetzt glaub mal bitte an Gott. Glaube ist ein Vertrauen, das hat mit Beziehung zu tun. Das entsteht nicht, weil ich Angst vor was anderem habe. Aber es fängt vielleicht damit an, dass ich Gott Gott sein lasse und ihn ernst nehme. Ne, das Schlimme an der Hölle ist ja das, finde ich. Da schafft ein Gott sich Menschen, weil er liebt. Jeden Einzelnen aus Liebe ausgedacht. Beim Töpfern geht was schief. Beim Lego-Bauen ging mir früher was schief. Ihm ist nichts schiefgegangen. Später dann, weil wir Gott nicht vertrauen, ist schon einiges an uns schief geworden. Aber Gott ist bei dir nichts schiefgegangen. Der wollte dich. Unbedingt. Er hat nicht gesagt, ja gut, den dann eben auch noch, wenn er unbedingt will. Nein, von uns wollte gar keiner. Du bist gewollt. Ja, und jetzt weiß dieser Gott schon, als er dich schafft, dass du dich von ihm abwendest. Und dass einer in diesen Tod hineintreten muss, den du dir zuziehst. Oder er sucht sich einen aus. Konnte kein Mensch sein. Es musste sein Sohn und damit im gewissen Sinne er selber sein. Und dann lässt er seinen Sohn an unserer Stelle in diese Trennung von ihm hineingehen. Am Kreuz auf Golgatha. Mensch, da wird deutlich, wie es mit uns steht und da wird deutlich, wie es mit ihm steht und wie er ist und wie er zu uns ist, wie er uns liebt. Und jetzt mal im Ernst. Ich frage das jetzt mal wirklich so ganz blöd. Was will denn der noch vom Leben, der solche Liebe nicht haben will? Das ist das Schlimme an der Hölle. Du kannst alles, es wird dir geschenkt. Das, wonach du suchst. Wir suchen doch nach Liebe, ihr Lieben. Danach so bedeutend und wertvoll zu sein, dass es gar nicht mehr geht, nur weil wir sind und nicht für irgendwas, was wir getan haben. Und wir schlagen sie aus. Ja, was will man denn jetzt noch? Es wird sich im Übrigen, so lese ich es in der Bibel, auch keiner darüber beschweren. Beschweren tun nur wir uns. Zu Recht, wenn uns damit gedroht wird. Zu Unrecht, wenn wir so gerne mal für harmlos erklären wollen, wie wir unser Leben führen. Dann beschweren wir uns völlig zu Unrecht. Das Misstrauen gegen Gott bringt uns in die Hölle. Und ein Christ kann nicht sündigen, ohne dass es ihn quält. Und wenn dich das, was in deinem Leben stattfindet, quält, dann kann ich dir nur sagen, dann kehre um. Und das will Paulus hier sagen. Dann kehre um. Unzucht ist jeder Geschlechtsverkehr, der außerhalb der von Gott geschenkten Ehe zwischen Mann und Frau gelebt wird. Ja, da wird man von seinen Trieben gesteuert. Ich muss jetzt irgendwas. Götzendiener, Menschen, die sich so nach anderen Dingen richten, dass man sagen muss, sie beten sie an. Das waren damals natürlich handfeste Götzen, das ist ja heute im aufgeklärten Zeitalter nicht so. Oh doch, das Auto vielleicht. Oder das Smartphone, das meinen Tagesablauf bestimmt. Es geht da noch viel tiefer. Ehebrecher, die das von Gott gegebene Geschenk eines Ehepartners nicht schätzen, sondern ausbrechen. Und jetzt sind hier so komische Begriffe genannt. Lustknaben und Knabenschänder. Einerseits wahrscheinlich der aktive Teil, andererseits der passive Teil, dürfte mit Homosexualität zu tun haben. Man streitet sich ja dann heutzutage darum, in welcher Form das hier gemeint ist. Es gibt aber auch genügend zuverlässige Ausführungen darüber, dass das tatsächlich so von Gott nicht gewollt ist. Ich sage das so vorsichtig, wir haben in einer Gemeinde, in einer Mitgliederversammlung einmal etwas ausführlicher darüber gesprochen. Der Vorstand steht auch jederzeit ausführlicheren Gesprächen offen gegenüber, wenn jemand das möchte. Aber damit dürften diese Dinge zu tun haben. Diebe kommen da, die es nicht anders können, als anderen wegnehmen, was sie haben. Geizige, die unbedingt mehr haben wollen. Das ist das Mehr haben wollen. Ja, das geht ja nur über den Weg, dass ich erstmal nichts abgebe. Sonst bleibt ja nicht mal das, was ich habe. Ja, und dann wird man auch, dann gönnt man anderen nichts. Ja, man gibt nicht ab, weil Gott mir was schenkt. Wir denken ja immer, Geiz sieht man quasi schon von außen. Da ist einer schon äußerlich raffgierig. Nein. Das kann einfach das Verschließen des Geldbeutels vor denen sein, die was brauchen. Zum Beispiel, ganz einfach. Trunkenbolde, Alkoholabhängige. Lästerer. Da reden Leute schlecht über andere. Wir müssen nicht mal bei der Unwahrheit sein. Vermutlich ist auch die Unwahrheit gemeint. Es wird verleumdet. Aber es reicht ja schon, wenn man Dinge, die anderen in ein schlechtes Licht rücken, verbreitet. Auch wenn es wahr ist. Die Frage ist, was will man eigentlich damit? Schlechtes erzeugen. Normalerweise, sonst wird man es nicht machen. Natürlich muss es im Vertrauen mal Gespräche geben können, da wo es dran ist. Es ist aber ein sehr begrenzter Personenkreis, wo man auch mal über das, was einem nicht passt, über das, was einem vielleicht auch angetan wird oder so, mal reden muss. Klar. Aber die Frage ist, was so viel schlechtes Gerede unter uns, was wir so täglich erleben, eigentlich da zu suchen hat. Außer, dass wir damit vielleicht sogar uns in ein besseres Licht, den anderen jedenfalls in ein schlechtes Licht rücken wollen. Und dann auch Räuber, die auch mit Gewalt noch vorgehen, um andere ihres Eigentums zu berauben oder einfach Gewalt auszuüben. Wir kennen genügend Bilder davon, wie das in unserer Gesellschaft aussieht. Und Paulus spricht es an, weil es das sogar in der Gemeinde gibt. Mindestens könnte es das geben. Von anderen Dingen wird er nachher erzählen, dass es die gibt oder hat vorher schon erzählt. Also von solchen Dingen, aber nicht von allen. Aber ihr wart solche und ihr seid doch von Gott neu gemacht worden. Ihr habt doch Vergebung erfahren. Ihr habt doch entdeckt, dass das nicht das Leben bringt. Gott hat doch mit euch neu angefangen. Vor Gott steht ihr da, weil sein Sohn für euch gestorben ist, als wäre alles in Ordnung. Gewesen immer schon. Nun lebt doch nicht so, als wäre das doch der richtige Weg. Diese Dinge haben vermutlich alle gemeinsam eben, dass man abhängig geworden ist. Etwas anderes bestimmt das Leben. Vielleicht bin ich nicht mal Herr meiner Sinne. Damit reden wir uns ja oft raus. Heutzutage ist es ja gerichtlich. Ja, er hatte was getrunken, also die Schuldfähigkeit war eingeschränkt und so. Da muss ich tatsächlich manchmal denken, also ich weiß das vorher, wenn ich etwas trinke mit Alkohol und setze mich ins Auto, dass das Autofahren ist ohnehin schon lebensgefährlich, aber dass das lebensgefährlich ist, das weiß ich. Noch mehr lebensgefährlich. Wieso nimmt man mir dann die Schuldfähigkeit? Das ist eine Frage. Ich komme mir nicht ernst genommen vor mit sowas. Und Gott nimmt uns ernst, ihr Lieben. Das, wofür wir etwas können, wo wir eine Entscheidung treffen können, da erwartet Gott von uns eine Entscheidung. Ich habe vor einiger Zeit mit einem befreundeten Paar gesprochen. Wie gut, dass sie hier keiner kennt. Da ist jemand fremdgegangen von beiden, auch eine Zeit lang. Und als ich dann da war, war es im Grunde das Gröbste schon passiert. Die hatten schon inzwischen auch Hilfe bei einem Pastor gesucht. Da war ich sehr froh drüber. Aber dann äußerte sich derjenige, der verantwortlich war, so furchtbar über das Gespräch mit dem Pastor, weil der so richtig ernst geworden ist. Weil er gesagt hat, was hast du da eigentlich getan? Das hat sogar was mit dem Segen zu tun, den deine Kinder von Gott haben, wenn du da aus der Ehe trittst. Und sie äußerten sich da und wollten von mir wahrscheinlich die Bestätigung hören, also wir sind ja Freunde, wenn wir da bestätigt werden, wollten von mir wahrscheinlich die Bestätigung hören, dass das auch völlig unmöglich ist und man zudem auch nicht wieder gehen sollte. Es tut mir dann ja auch immer leid, aber sowas kann ich immer nicht, sondern ich muss dann zuerst immer sagen, weißt du, ich bin froh, dass der Pastor das so mit euch angesprochen hat, denn sonst müsste ich es jetzt tun. Ja, wir entziehen uns dann manchmal den Dingen. Aber man muss so ernst werden. Ich habe auf einer Jugendfreizeit einmal vor vielen Jahren gesagt, wenn euch jemand etwas bekennt, wo er Schuld auf sich geladen hat, dann sagt ihm bitte nicht, es ist alles nicht so schlimm. Oh, regte man sich dann auf. Aber ich kann doch, wenn der jetzt hier so traurig ist, kann ich doch nicht sagen, das war schlimm und so. Ich sage, aber war es doch. Die nächste Botschaft ist die. Und dafür ist Jesus gestorben. Jetzt stell dir das mal vor. So schlimm war's. Ja, wir bleiben ja mit dem Gerede von der Liebe immer nur an der Oberfläche. Wenn es immer nur so weit geht, wie wir alle irgendwie ja doch noch in Ordnung sind. Nein, es ist richtig schlimm mit uns. Und dazu müssen wir auch stehen. Und deshalb geht es bei diesen Personen, die aufgezählt werden hier, nicht um Leute, denen das mal passiert ist. Da sagt ja Paulus, reihenweise von Leuten ist das so gegangen. Sondern um denen, die nicht umkehren. Um die geht es hier. Die das nicht vor Gott bekennen wollen und dann einleiten wollen, was daran zu ändern ist. Das ist ja das Zeichen für Umkehr, dass ich wirklich im Herzen getroffen bin und sage, wäre es doch besser nicht passiert, und dann gucken, wie ich das umdrehen kann. Wenn es denn geht, manchmal geht es nicht. Dann muss ich mit den Folgen auch leben, aber konsequent bitte. Und Gott hat euch doch durch Christus gerettet, als sein Eigentum ausgesucht, sagt Paulus, heilig gemacht. Er hat euch rausgeholt aus so einem Lebensstil, der euch und andere zerstört. Deshalb taucht bitte nicht wieder ein. Gott rechtfertigt den Sünder oder die Sünderin, aber nicht die Sünde. Gott spricht den Gottlosen frei, aber nicht die Gottlosigkeit. Und bei diesen Personen handelt es sich um Menschen, die sich so damit verbinden, dass sie es nicht weggeben wollen und deshalb auch damit zugrunde gehen würden. Denn so etwas hat im Reich Gottes keinen Platz. Es würde ja dann im Himmel auch wieder alles kaputt gehen, wäre so eine menschliche Erklärung. Deswegen muss man wenigstens entdecken, dass es falsch und bereit sein, es abzulegen. Dass wir, so wie unser Vorsitzender sagte, wenn der Sargdeckel zugeht, vielleicht mal sagen können, so, und jetzt könnte ja die Runderneuerung auch mal passieren. Jetzt ist hoffentlich dann, also jetzt wird alles anders sein, ja, vorher wohl nicht. Aber es ist eben wichtig, dass wir vorher dazu bereit sind. Denn als Beide sind wir zum ewigen Leben befreit. Es gab eben im Korinth wahrscheinlich als Begründung für diese ganzen Dinge, dass man die trotzdem duldete im Leben, so die Auffassung, es ist mir ja alles erlaubt. Als Christ brauche ich ja die Gebote Gottes nicht mehr erfüllen, um bei Gott anzukommen. Denn durch Jesus sind wir ja bei Gott bereits angekommen oder er bei uns und wir sind angenommen. Die Gebote spielen keine Rolle mehr, wenn es um unser Verhältnis zu Gott geht. Deswegen, alles ist mir erlaubt. Und da sagt Paulus, ja, ja. Aber es geht um viel mehr. Die Frage ist, was ist gut? Was hilft zum Guten? Was nützt, könnte man wörtlich sagen. Und nicht alles nützt, sagt er. Alles ist mir erlaubt, aber Gott ist mein Gott und nichts anderes soll das sein und Macht über mich haben. Und dann kommen diese komischen Worte von dem Bauch und der Speise und so weiter. Damit ist deutlich gemacht, es gibt Dinge, die vergänglich sind. Die werden auch vergehen mit dieser Welt. So, die haben auch keinen tieferen Einfluss auf unser Leben, auf unser Verhältnis zu Gott. Das macht alles sein. Ne? Speise den Bauch, da ist extra Bauch gesagt und nicht Körper. Denn nach griechischem Verständnis waren Körper und Seele voneinander getrennt. Der Mensch hatte einen Körper, eine Seele und einen Geist. Das konnte man auseinandersezieren. Und deswegen konnte man entweder ruhig asketisch leben, also sich aller körperlicher Wünsche irgendwie und Bedürfnisse enthalten. Ja, bloß nichts davon. So würde man vielleicht sich sogar irgendwie noch hoch verdienen oder so. Und es hat auf die Seele keinen Einfluss. Dabei hatte Gott nie gesagt, verzichte auf alles. Er hat gesagt, ich gebe dir Lebensmittel und bitte nutze sie. Und andererseits meinte man, oh, wir können doch ruhig alles leben, da kann ich doch mal mit der Frau, mit der, die, da waren ja so am Tempel so Prostituierte, die verstanden das sogar so, wenn sie mit möglichst vielen Männern geschlafen haben, dann waren sie der Göttin umso enger verbunden. Ja, und dann gingen da die Leute hin, offensichtlich auch die Christen. Verrückt, ob nun für Geld oder nicht. Selbstverständlich gilt das, was Paulus dann sagt, für jeden Form von Geschlechtsverkehr. Er sagt, du wirst mit dieser Dirne, so wie Gott gesagt hat, also wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau kleben, heißt das eigentlich. Ja, unlösbar zusammenkleben. Wenn du das auseinanderreißt, geht was kaputt. Ja, das passiert dann auch mit der Hure, sagt er. Oder mit wem auch immer, wenn du das so lebst. Und das, sagt Paulus, hat Einfluss auf deinen Körper, den du nicht einfach nur hast, sondern der du bist. Du bist Körper, Seele und Geist, das ist hebräisches Denken. Wir sind vom griechischen Denken geprägt in Deutschland. Das ist hebräisches Denken, biblisches Denken an der Stelle. Ist eine Einheit. Wir merken das daran, wenn körperlich was nicht stimmt, wird auch irgendwann die Seele krank. Wenn seelisch was nicht stimmt, merken wir das auch körperlich. Da merkt man ja schon an diesem psychosomatischen, Soma ist da der Leib, somatischen Zusammenhängen, dass das nicht zu trennen ist. Philosophisch meinte man immer, irgendwelche Spirenzien da machen zu können. Aber es passt nicht mit dem Leben. So, und jetzt sagt Paulus, der Körper gehört nicht dahin, dass du dich vereinigst, einfach mit wem du, wo dir gerade die Nase passt. Mann und Frau, ja. Der Mann und die Frau, ja. Dafür ist es gedacht. Es ist nämlich ein Zeichen für tiefste Vereinigung, die hoffentlich vorher seelisch auch geschehen ist. Das soll in einem Gleichgewicht sein. Ich muss gestehen, meine Beziehungen, bevor ich geheiratet habe, hatten eine totale Schieflage. Vor allem Körper, seelisch hat mich eigentlich nicht groß interessiert. Das ist total ungesund. Und deswegen passt auch weder also irgendein Geschlechtsverkehr mit jemandem Fremden oder auch vor der Ehe, es passt nicht, weil man die Treue noch gar nicht eingegangen ist. Ja, da sehe ich einen guten Sinn, biblische Aussagen, die ich lese, dass zwei Leute heiraten sollen, wenn sie nicht enthalten können, weil sie bitte die Treue erst eingehen sollen, bevor sie sich wirklich zutiefst vereinigen. Das hat eben alles Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott, denn die Ehe ist ein Bild für unser Verhältnis zu Gott. Das wird hier deutlich. Der Körper gehört dem Herrn, also Jesus. Und deswegen ist es auch nicht egal, wie wir damit umgehen. Und der Körper hat eine ganz andere Aussicht noch. Nicht, dass wir etwa mit diesem Körper auferweckt werden, aber wir werden mit einem Körper auferweckt. So wie Jesus auch körperlich auferstanden ist. Ja, allein schon von diesen Sätzen, die ja eine Nebensache sind in der im gesamttheologischen Entwurf der Bibel, kann man schon sagen, es würde gar keinen Sinn machen, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden wäre. Denn Gott ist ein Freund des Körpers. Ja, alles braucht eine Form. Alles braucht eine Ausdrucksform. Und der Körper ist die Ausdrucksform der Seele und des Geistes. Deswegen soll das auch zusammenpassen, sonst wird man krank. Deswegen gehört in eine Ehe auch ein gesundes Maß, was für beide gut ist, ein Geschlechtsverkehr. Alles andere macht irgendjemanden von beiden oder sogar beide krank. Ihr Lieben, da wäre ein anderes Mal drüber zu predigen. Wir sind nun nicht beim Thema Ehe. Aber man hat in Korinth also mit der Freiheit argumentiert und Paulus sagt, jetzt gucken wir mal, wozu die Freiheit wirklich da ist. Denn Freiheit heißt nicht, ich schwebe im luftleeren Raum. Ich habe das ja mal erlebt, als ich lauter Leute im Auto hatte, mit dem VW-Bus meines Vaters vor vielen Jahren, auf einer Fahrt aus dem Skiurlaub. Wir fuhren da so schön in den norwegischen Bergen, also herrlich, kann ich nur empfehlen, wenn noch nicht in Norwegen war, herrlich. Ja, an der Seite hunderte von Meter Abgrund, tief. Ja, eine Leitplanke, wo man dachte, ob dieses Gefährt hier überhaupt hält, diesen VW-Bus, voll beladen, aber na gut. So, und ich schön völlig unerfahren als Schneefahrer. Ja, da fuhr man ja auf einer Schneedecke, alles glatt. Und meine Regel ist immer, wenn der Wagen irgendwie rutscht, nichts machen. Ja, damit er nicht ausbricht. So, und ich fuhr da also so, ich weiß nicht, 50, es war viel zu schnell, 50 um eine Kurve, die war viel so schräg zu, zum Abhang, ja, da war noch die Leitplanke allerdings, so, und plötzlich merke ich, das Heck überholt mich. Irgendwie gehört das nicht so. Komisch. Eigentlich sollte doch vorne sein. Ich hätte wahrscheinlich den Wagen reinziehen können, aber das konnte ich nicht. Ich habe das nicht drauf gehabt. Jedenfalls rutschte der Wagen so schön rum und schlitterte ganz langsam, weil ich ja dafür dann doch nicht so schnell fuhr, gegen die Leitplanke. Also, Schnee dazwischen, dem Auto ist nichts passiert, aber ich habe gedacht, das war jetzt keine Freiheit. Man könnte ja mal sagen, ey, wir sind endlich frei, wir rutschen hin, wo wir wollen. Ach nee, wo wir wollen ja gar nicht, sondern wo irgendwas will. Denkt man ja, das ist Freiheit. Irgendwo rumschwirren. Nein, die Kontrolle verlieren ist keine Freiheit. Kontrolle verlieren ist Gefangenschaft, ist Sklaverei. Etwas anderes hat Macht über dich. Ich konnte nichts mehr machen. Wenn ich denn gewusst hätte, wie, ja, aber so. Und das ist für mich zum Bild geworden. Freiheit heißt, wer hier Kontrolle haben muss, der soll sie auch ausüben. Und über die Triebe in meinem Leben, so ist der Mensch konstruiert, haben wir Kontrolle. Wo sie nicht da ist, ihr Lieben, stimmt bei uns was nicht. Dann brauchen wir mal Hilfe, wo wir das nicht im Griff haben mehr. Ja, denn unser Körper gehört dem Herrn. Und er will daraus in Ewigkeit etwas machen. Wir sind befreit, ja, zum ewigen Leben. Und das ist eine Lebensqualität. Leben mit Gott heißt ewiges Leben. Nicht nur einfach unbegrenzt oder so. Leben mit Gott. Endlich tun und lassen können, was gut ist, was Gott will. Und nicht mehr tun und lassen müssen, was mir irgendwas in mir vorschreibt oder von außen. Das ist Freiheit. Und wer so lebt, an dem wird auch deutlich, was für ein großartiger Gott das ist, mit dem er lebt. Und jetzt sagt Paulus, wisst ihr was, wenn es um dieses Thema geht, unser Geschlechtstrieb ist nicht zu kontrollieren, dann gibt es nur Flucht. Da heißt es nicht, guck dem Feind ins Auge und sage nein. Manchmal hilft das ja. Also bei manchen Dingen. Es ist übrigens einer der Texte, die wahrscheinlich die Ursache dafür sind, dass diese sexuellen Dinge unter Christen immer mehr ein Thema sind als vielleicht andere. Obwohl wir vorher, hoffentlich haben wir es alle gehört, die anderen Dinge gleichbedeutend daneben hatten. Ja, wie Geiz. Ja, weiß ich, habt ihr schon mal ein Gespräch über Geiz gehabt? Wird mal spannend. Denn zum geizig sein muss man nicht reich sein, aber wahrscheinlich ist das im Reichtum doch weiter verbreitet, vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Und wir sind eigentlich relativ reich gegenüber dem Rest der Welt. Das ist die Frage, wie großzügig wir eigentlich sind. Großzügigkeit ist allerdings eine Eigenschaft Gottes. Ja, also so viel dazu. Aber von Paulus aus hat die Betonung von sexuellen Verfehlungen durchaus seinen Sinn, denn die betreffen unsere Beziehung zu Gott, unseren Körper in ganz besonderer Weise. Das macht er hier deutlich. Es steht die Lebensgemeinschaft, auch bei den Dingen, die wir vorher besprochen haben, mit Christus auf dem Spiel. Das Reich Gottes erben heißt nicht, dass wir es uns jetzt mit einem einwandfreien Lebensstil verdienen. Erben ist was anderes als verdienen. Erben ist, das bekomme ich. Das Erbteil zum Beispiel im Volk Israel bekam man zugelost, zugeteilt von Gott. Und dann hatte die Familie dieses Erbteil. Und das ist selbstverständlich der Begriff hier. Das kommt von jemand anderem zu. Wenn man will, sogar von einem, der für mich gestorben ist, also der gestorben ist. Da ist Christus doch tatsächlich für dich gestorben. Und du kriegst von ihm das ewige Leben. Geerbt. Aber du kannst das Erbe ausschlagen, indem du sagst, naja, ich will lieber was anderes. Lieber so das, was diese Welt alles zu bieten hat, auch wenn es nicht gesund ist, macht mir nichts, lieber rein in den Kram. Wir haben das vorhin besprochen. Christus hat sein Leben für uns gegeben. Das wird nochmal betont hier. Ihr seid teuer erkauft. Damit wird deutlich gemacht, es ist ein Preis bezahlt worden. Dich zu haben, ging für Gott nicht mehr einfach so. So nach dem Motto, ach, ich will sie, gib mal her. Es wird nicht gesagt, wem da irgendein Preis bezahlt werden musste. Es wird nur deutlich, das hat Gott etwas gekostet, dich zu haben. Es hat ihn alles gekostet, was er hatte. Und jetzt ist das völlig angemessene, die völlig angemessene Lebenseinstellung, die, so wie Jesus das selber mal geschildert hat, im Gleichnis vom Schatz im Acker. Da findet einer rein zufällig an der Stelle auf dem Acker einen Schatz. Nun ist das dummerweise ein fremder Acker gewesen, den er für jemand anderen bebaut hat. Den muss er also erst kaufen, wenn er den Schatz haben will. Aber der überlegt nicht, der geht nach Hause, sucht alles zusammen, was er hat und verkauft das. Weil er diesen Schatz für viel bedeutender hält. Christus ist dieser Schatz, macht Jesus deutlich, der viel bedeutender ist als alles, was wir hier haben können. Die Lebensmittel sind uns gegeben zum Leben, aber sie sind nicht dazu gegeben, zur Lebensmittel zu werden. Deshalb dürfen wir uns trennen von Dingen, die uns gefangen nehmen. Und wo es dran ist, such doch bitte jetzt Hilfe bei einem Christen. Es ist zu erwarten, dass es uns heute nicht viel anders geht als der Gemeinde damals in Korinth. Ja, jeder kann jetzt nur bei sich fragen. Kann jetzt Gott fragen. Wie sieht's denn bei mir aus? Und es geht nicht um Dinge, bei denen wir rumwühlen müssen. Ich behaupte, Gott wird die uns deutlich machen. Wo eine Umkehr nötig ist, wenn du leben willst. Darum geht's ja. Ein kleiner Text von Hans-Joachim Eckstein. Du bist mir, Herr, treuer, als ich mir selber bin. Liebst mich umfassender, als ich es kann. An meiner Entfaltung und meinem Glück liegt dir noch mehr als mir. Und niemand anders als du behaftet mich so konsequent bei dem, was ich selbst für wichtig halte. Wenn das aber so ist und ich dir, Herr, eher trauen kann als mir selbst, dann ist mein Leben in deinen Händen noch besser aufgehoben als in meinen eigenen. Deshalb ganz sein oder auch ganz sein. Gott hat dich durch seinen Sohn gerettet. Das bist du ihm wert. Nun kannst du auch wertvoll leben, also mit Werten. Mit ihm und bei ihm findest du mehr, als du in dieser Welt je haben kannst. Amen.